David und Jonathan ist das Thema heute. Und es geht um Freundschaft. Die beiden sind das Paradebeispiel für Freundschaft. Dabei gibt es dieses Wort Freundschaft in der Bibel gar nicht. Es gibt nämlich nur das Wort Freund und Liebe und Lieben. Aber es gibt etwas in diesem Raum, das wisst ihr noch nicht. Es gibt David und Jonathan heute hier. Hättet ihr Lust, mal kurz aufzustehen? Ich hoffe, ihr seid auch Freunde. Aber die beiden sind Brüder. Toll, dass ihr da seid. Dankeschön. Freundschaft ist ein endloses Thema. Und als ich gehört habe, dass ich damit dran bin und ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, oh weia, ich glaube, ich bin nicht die Richtige dafür, denn ich habe selber viel zu viele Fragen an dieses Thema. Wie viele Freunde brauche ich eigentlich? Was sollte man erwarten und nicht erwarten von einer Freundschaft? Was muss ich geben? Wie oft müssen wir uns treffen? Reicht einmal im Jahr? Muss es mehrmals am Tag per WhatsApp sein? Und so weiter und so fort. Was ist Freundschaft und wenn ja, wie viele? Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das fand ich in dieser Beziehung auch. Freundschaft habe ich nachgeschlagen im Herkunftswörterbuch. Und da steht, dass Freundschaft ursprünglich die ganze Verwandtschaft eines Menschen gemeint hat. Und in diesem Anhang Schaft steht das Schaffen. Es ist also eine Verbindung, die einen Raum herstellt, in dem wir schöpferisch tätig sein können. Ich finde Freundschaft kompliziert. Je näher man sich kennenlernt, umso komplizierter wird's. Wenn man sich so flüchtig kennt, ist es meistens ganz toll und einfach. Und der andere, der bringt in mir das Beste hervor. Und ich sehe das Beste im anderen. Und dann lernt man sich immer näher kennen und plötzlich wird es kompliziert. Aber ich habe festgestellt, dass Freundschaft für mich wohl deshalb kompliziert ist. Vielleicht ist das ja nicht für jeden von euch so. Aber es liegt daran, dass ich kompliziert bin. Ich habe euch mal ein Bild für meine Freundschaftsinstinkte mitgebracht. Eine Schildkröte, für die am Mikrofon. Und die guckt erstmal ganz freundlich und sie hat auch ein Herz. Und das zeigt sie auch erstmal gerne. Aber wenn sie sich überfordert fühlt in einer Beziehung, oder das Gefühl hat, die anderen sind viel schneller als sie, weil Schildkröten sind in der Regel etwas langsam. Ich habe meinen Mann immer so ein bisschen mit einem Panther verglichen im Vergleich zu mir. Der hat die Runde mindestens 4-mal geschafft, während ich immer noch am Hinterherkrabbeln bin. Und wenn ich das merke, dann fange ich an, mich zu schämen und dann verkrieche ich mich in meinem Panzer. Und da drin fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ich kann sehr gut mit mir alleine sein. Und da drin mache ich mir dann ganz viele Gedanken. So weit. Aber ihr merkt, das ist ein bisschen mehrschichtig, ne? Draußen der Panzer, dann kommt die Schildkröte, die ist aber nicht ganz zu sehen. Da ist ein ganzer Teil auch noch im Unsichtbaren oder im Verborgenen. Und wahrscheinlich geht es auch noch tiefer. Da ist zwar dann nur Watte drin, ich hoffe bei mir nicht, aber mir hat dieses Bild früher ganz viel, oder mir hat mein Kompliziertsein eine Zeit lang ganz viel Mühe gemacht. Und eine ganze Zeit lang habe ich auch gedacht, ich sei unkompliziert. Dann habe ich gemerkt, dass ich versuche, möglichst unkompliziert in Freundschaften zu sein, weil ich Angst hatte, wenn ich kompliziert bin, dann könnte man mich ablehnen. Dann könnte ich plötzlich außen vor sein. Und irgendwann war ich damit ziemlich verzweifelt, weil ich gemerkt habe, dass ich kompliziert bin. Und dann habe ich Jesus gesagt, Mensch, warum bin ich denn so kompliziert? Hättest du mich nicht ein bisschen einfacher machen können? Und dann hat er gefühlt in meinem Herzen mit einem Augenzwinkern gesagt, ja, was glaubst du denn, wer dich geschaffen hat? Gott ist so vielschichtig. Er hat so viele Dimensionen mehr als wir Menschen, als ihr Menschen, dass du dich nicht wundern brauchst, dass du so vielschichtig bist. Und das macht die Sache natürlich kompliziert, aber dafür hast du einen freien Willen. Dafür kannst du Gaben entwickeln, dafür kannst du anfangen, Beziehungen zu leben, dafür kannst du mit Menschen ringen, dafür kannst du wachsen und gedeihen und Dinge lernen und so weiter und so fort. Und dafür hast du dann in deinem Gehirn eben auch diesen Raum, der sich immer mehr füllt und der ja eigentlich so viel größer ist als das, was draußen zu sehen ist. Auch die Beziehung zwischen David und Jonathan, habe ich festgestellt, ist nicht unkompliziert gewesen. Für mich allein die Stellen zu finden, in denen diese Beziehung vorkommt, fand ich gar nicht so einfach. In 6 Kapiteln gibt es nur 4 Begegnungen und dann gibt es aber noch Auswirkungen dieser Freundschaft bis, also vom 1. Buch Samuel bis zum 2. Buch im 21. Kapitel. Also da kommt noch immer mal wieder etwas hinterher, was auch sehr spannend ist. Die Geschichte beginnt mit Saul. Wahrscheinlich saß er gerade auf seinem Königsstuhl in seinem Zelt im Heerlager an jenem denkwürdigen Tag, der Goliaths letzter war. David steht vor Saul und in seiner Hand hat er den Schopf von Goliath. Da hängt der Kopf. Und dann passiert etwas mit Jonathan, was ich eigentlich erstmal gar nicht verstehen kann, weil wenn ich da jemanden mit Kopf in der Hand sehen würde, würde ich erstmal wegrennen. Aber vielleicht war das in diesen Kriegszeiten etwas normaler als heutzutage. Wir kriegen das jetzt nur bei Game of Thrones mit, wie sowas aussieht und furchtbar. Ja, was dann passiert, das möchte ich euch kurz vorlesen. Es klingt so ein bisschen nach Goethe in seiner Sturm- und Drangzeit oder nach Shakespeare. Das steht in 1. Samuel 18. Und es geschah, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf. Und wohin Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. So, jetzt muss ich hier mal eben umsortieren, sonst wird es komplizierter. Jonathan sieht etwas in David, was ihn ganz tief berührt anscheinend. Jonathan heißt übrigens von Gott gegeben oder Gottes Geschenk. Und das ist er auch tatsächlich dann für David geworden. Die beiden haben viel gemeinsam. Sie sind gute Kämpfer. Sie sind kreativ in ihren Strategien. Und sie haben beide einen intensiven Kontakt zu Gott. Sie fragen immer mal wieder nach, ob das, was sie gerade machen, auch in Ordnung ist. Vielleicht fällt es ihnen deswegen erstmal ganz leicht, sich zu mögen und sich eine Freundschaft zu wünschen. Aber dieses Wort Seele, das hier 4-mal hintereinander kommt, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Dieses Wort kommt gleich 4-mal vor. Und wir kennen dieses Wort so ein bisschen, wir haben das Gefühl, das ist irgendwas Inneres, aber eigentlich wissen wir nicht genau, wo die Seele jetzt eigentlich sitzt, ob es sie gibt, ob sie irgendwas wiegt, ob sie uns beim Tod verlässt oder was auch immer. In der Bibel heißt dieses Wort auf Hebräisch Nefesh. Und da ist es gar nicht in erster Linie dieses Wort Seele, womit man das übersetzt wahrscheinlich, sondern es Leben, darum geht es, um das Wesen des Menschen, das innere Wesen. Es geht um eine Gier, eine Lebenslust, eine Gier nach Leben. Und Wissenschaftler, Bibelwissenschaftler haben festgestellt, dass die Kehle des Menschen das Bild dafür ist. In dieser Kehle, in dieser Enge zwischen Kopf und Körper ist geballtes Leben. Alles, was uns lebendig macht, fließt hier durch. Der Atem, unser erster Schrei mit dem, ja, dieser Schrei nach Leben. Nahrung, Flüssigkeit geht von oben rein, nicht unbedingt wieder hinaus, hoffentlich. Aber Kinder müssen das erstmal lernen. Der Atem, der strömt ein und aus. Es gibt das Blut, das pulsiert hier in der Schlagader. Wenn es die erwischt, das ist immer ganz, ganz ungünstig. Es gibt Nerven. Wenn die durchtrennt werden, dann können wir komplett gelähmt sein, abwärts vom Hals. Die Sprache wird hier gebildet im Kehlkopf. Das heißt, die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme mit meiner Umwelt, mit den Menschen, das brauchen wir überhaupt für unsere Beziehungen. Es gibt neben der Sprache natürlich noch andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, aber das ist eine ganz wichtige. Es gibt noch die Schilddrüse, die sitzt ein bisschen tiefer, die sorgt für unseren Antrieb. Und es gibt die Wirbelsäule und Muskeln, die geben uns Halt. Und wenn uns die Kehle durchgeschnitten wird, dann sind wir tot. Dann ist nichts mehr mit Leben. Nefesh, dieses Wort Seele oder Wesen oder Leben, ist uns bekannt aus der Schöpfungsgeschichte. Die steht in dem zweiten Kapitel der Bibel. Und da, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns, nahm Gott Staub vom Ackerboden und formte ihn zum Menschen und blies seinen Lebensodem hinein. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, übersetze ich jetzt mal. Ich habe immer gedacht, das wäre die erste Stelle, wo das vorkommt. Aber es gibt dieses Nefesh Chaya, dieses lebendige Wesen, gibt es noch dreimal vorher, im Kapitel davor, in der Schöpfungsgeschichte. Und da kommt es das erste Mal bei der Erschaffung der Meerestiere vor. Und da steht, und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebendigen Wesen. Und für mich ist das ein Hinweis darauf, dass es um etwas geht, was tiefer liegt als das, was wir sehen können. Um etwas Unterirdisches und vielleicht sogar etwas Bedrohliches, weil unter der Erde, das hatte etwas mit dem Abgrund zu tun, mit dem Tod zu tun. Und wahrscheinlich konnte damals auch keiner wirklich gut schwimmen. Und man hatte eben auch dieses Bild, dass da im Wasser diese Seeungeheuer sind. Und es war gefährlich. Und wenn wir sehen, was unser Gehirn so mit uns anstellen kann, dann wissen wir, das ist auch gefährlich manchmal. Zu was für Reflexen wir fähig sind, wozu unsere Instinkte uns treiben können. Da kann auch manches Zerstörerische dabei sein. Die Beziehung von Jonathan und David geht unter die Haut. Da ist etwas, was man nicht unbedingt oben wahrscheinlich sehen kann. In Beziehungen geht es übrigens immer unter die Haut. Das, was in uns abgeht, was man außen nicht sehen kann, was wir auch nicht jedem erzählen und auch nicht jedem erzählen sollten, das ist immer mit dabei, egal wie oberflächlich die Beziehung ist und egal, ob wir das wahrnehmen oder nicht, ob das bewusst für uns ist oder nicht. Und dieses Wort, was hier mit Seele übersetzt ist, kommt 7-mal in der Beziehung von Jonathan und David vor. Und es geht um einen Bund, den sie schließen. Und den erneuern sie auch noch 2-mal oder vertiefen ihn sogar. Und das Wort für Bund kann auch, oder zumindest ist das verwandt mit dem Wort Riegel. Damit war eine Verbindung zwischen zum Beispiel 2 Wandteilen gemeint, damit die einander stützen und halten konnten. Das heißt, es geht um eine tiefe Verbindung. Und diese innere Verbindung, die möchte ich mit euch so ein bisschen angucken. Und ich habe überlegt, was ich da für euch mitbringen kann. Es geht um die Geschichte von David und Jonathan in erster Linie. Aber ich habe den Eindruck, dass man an mindestens 4 Stellen irgendwie ein bisschen tiefer gehen kann und die verschiedene Seiten einer Freundschaft betrachten kann. Und ich habe euch das hier mitgebracht. Das ist meine PowerPoint-Präsentation. Ihr müsst vielleicht hinten mal kurz aufstehen. Ihr seht da einen Baum auf der linken Seite und rechts eine Stütze quasi und dann die Bodenfläche und da drauf steht, weil es ein Spiegel ist, Jesus und unten stehe ich und oben steht der Freund. Ich sage übrigens immer Freund hier, nicht Freundin, obwohl ich natürlich mehr Freundinnen habe als Freunde, aber das macht es leichter und Jonathan und David sind ja auch eher, also in erster Linie Freunde. Ein Baum, da wächst etwas. In einer Freundschaft wächst etwas. In mir, zum Freund hin und, wie ich finde, immer auch in der Beziehung zu Jesus, zu Gott selber, der mittendrin ist in meinem Leben und deswegen auch immer mitten in meinen Beziehungen ist, ob ich das merke oder nicht. Es ist ein Spiegel. Jesus hat oft den Menschen etwas gespiegelt, hat ihnen etwas zeigen wollen von ihrem inneren Menschen. Ich glaube sogar, dass das Reich Gottes, wovon er immer spricht, etwas mit diesem inneren Menschen zu tun hat. Und er hat Gleichnisse benutzt, hat sogar gesagt, dass es nicht in erster Linie um den äußeren, sondern um den inneren Menschen geht. Und wenn man einen inneren, den Becher innen sauber macht, dann wird er gleichzeitig außen sauber, aber nicht umgekehrt. Und er spricht Menschen sogar auf ihre Gedanken an. Es gibt manche Stellen, da steht, und so sprach in seinem Herzen, also nicht öffentlich, irgendwas. Und Jesus antwortet genau auf die Frage, die dieser Mensch hatte oder auf diesen Gedanken, die dieser Mensch hatte. Jesus kann also tiefer blicken. Es geht ihm viel mehr um das, was hier drin oder hier drin abgeht. Die Geschichte von David und Jonathan ist relativ kurz erzählt. Es gibt nur ein kurzes Miteinander in Sauls Haus, in das er hineingeholt wurde. David ist dann mit Saul vor allem unterwegs in Schlachten und er hat einen Erfolg nach dem anderen. Und Erfolge sind schön, aber sie haben auch eine Schattenseite. Denn Saul wird langsam eifersüchtig. Er hat das Gefühl, David wächst ihm über den Kopf. Und er bekommt es mit der Angst zu tun, denn wenn jemand anders sich auf den Thron setzt, dann geht es meistens dem Vorgänger ziemlich schlecht. Und er bekommt Panik und versucht, David irgendwie wieder loszuwerden. Er verübt zwei Anschläge auf ihn und David muss fliehen. Jonathan will gerne vermitteln, weil er David ja so lieb hat. Und das funktioniert auch erstmal. Sein Vater schwört ihm, dass er nie wieder David etwas tun wird. Aber es funktioniert nicht lange. Es passiert wieder. Er wirft wieder einen Speer nach David oder sogar zweimal. Und David ist auf der Flucht. Es gibt dann ein letztes Treffen zwischen Jonathan und David in der Wüste. Und kurz danach stirbt Jonathan schon. Ich habe eine Begegnung übrigens vergessen. Sie treffen sich einmal nach dem ersten Anschlag und David schüttet Jonathan sein Herz aus und sagt ihm, was für eine Todesangst er hat. Und Jonathan kann das erstmal gar nicht verstehen, weil er immer denkt, dass es da um, dass sein Vater doch geschworen hat, dass alles gut ist. Und David hat aber ein ganz anderes Gespür, weil der ja auch das Problem erlebt hat. Und dann machen sie eine Zeichensprache aus und Jonathan versucht rauszufinden, ob sein Vater David wohlgesonnen ist oder nicht und gibt ihm dann ein Zeichen und die beiden müssen sich dann verabschieden. Danach flieht David dann in die Wüste. In einer Freundschaft geht es in erster Linie um Vertrauen. Und dieses Vertrauen fällt am Anfang, wie gesagt, relativ leicht. Wenn man den anderen toll findet und das Gefühl hat, wir sind uns so ähnlich und dann ist das echt okay. Und das Vertrauen ist im Grunde die Basis. Da geht es auch um Wurzeln. Aber dieses Vertrauen kann sehr leicht in die Zerreißprobe kommen und kippen. Dann weiß ich plötzlich nicht mehr, ob der, dem ich bisher vertraut habe, immer noch mein Freund ist oder schon mein Feind geworden ist. Ob er es gut mit mir meint oder ob er es böse mit mir meint. Und aus Vertrauen kann sehr schnell Misstrauen werden. Und, was ich festgestellt habe, sehr leicht durch Missverständnisse. David hat eben diese Todesangst und schüttet Jonathan sein Herz aus, aber er fühlt sich von ihm nicht ernst genommen. weil Jonathan irgendwie so arglos ist und man denkt, es wird ja schon, ist alles gut. Und David hat aber das Gefühl, wenn du mich jetzt wieder mit in dein Haus reinnimmst, dann ist das mein Todesurteil. Jonathan hingegen könnte dem Missverständnis aufliegen, dass David auf der feindlichen Seite auf einmal steht. Denn David hat sich überlegt, wo bin ich am sichersten, und ist zum Feind übergelaufen, arbeitet dort aber inkognito die ganze Zeit für Israel, für Saul, für Jonathan. Aber das kann Jonathan in einer Zeit, wo es keine iPhones gab, keine WhatsApps, keine mal eben Nachricht, nicht wissen. Die Frage ist dann, tust du mir noch gut oder willst du mir was Böses? Bin ich bei dir sicher? Bist du mein Freund oder mein Feind? Mit dieser Angst und mit diesem Misstrauen ist es oft schwierig, zum Freund direkt zu gehen. Es empfiehlt sich, zu Jesus damit zu gehen. Es ist gut, es wahrzunehmen. Denn dann weiß ich erst, was das Problem ist hier oben. Manchmal ist das ja auch so ganz subtil. Aber es ist gut, auch jemanden zu haben, der darum weiß, der um mich weiß und der um den anderen weiß, der uns beide sieht. Und es gibt ein, finde ich, sehr schönes Gebet, das ist ganz kurz, es heißt nur, Jesus, erbarme dich. Man kann dieses Jesus beim Einatmen denken, das kann man dabei nicht aussprechen, aber das erbarme dich kann man auch ausatmen oder auch laut aussprechen oder stöhnen. Und wenn es mir zu viel ist, diese zwei Worte zu sagen, dann kann ich einatmen und Jesus ausatmen und kann mit dieser Not, da wo ich das Gefühl habe, es geht hier an mein Leben, und das haben wir in Beziehungen manchmal tatsächlich dieses Gefühl, dann kann ich mich damit wirklich an Jesus wenden und ihn bitten, zu reagieren. So komme ich aus dem Gedankenkarussell heraus, in das ich ganz schnell einsteigen kann, und das Misstrauen wird immer schlimmer und das Bild vom anderen wird immer schlechter. Bitte aussteigen. Jesus, erbarme dich. Das zweite ist diese Stütze rechts. Da geht es um Hilfe. Wenn wir in Beziehungen leben, haben wir in der Regel etwas zu geben. Und das geben wir auch total gerne. Und es gibt Hoffnungen, die wir in diese Beziehung setzen, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Und es geht immer um das Leben unten drunter, immer um diese Sehnsucht nach Leben, nach Lebendigsein. Wir sehen die Not des anderen und wollen gerne helfen. Jonathan fragt David, sagt zu ihm, was du ersehnst, das will ich tun. Und das heißt, eigentlich, was deine Seele spricht, das will ich tun. Und worum David ihn bittet, dass er herausfindet, was sein Vater da im Schild führt, das kann er auch erfüllen, weil er ist der Königssohn, er kann seinen Vater, er ist da, er kann das mitbekommen. Und er findet das nicht nur heraus, sondern er will sich wieder neu für David einsetzen. Und das kostet ihn fast das Leben. Also das überfordert ihn letztlich. Und dann hat Jonathan eine dringende Bitte an David. Und auch da geht's wieder um das Leben. Er bittet ihn, schwöre mir deine Liebe und beschütze in Zukunft mein Leben und das meiner Nachkommen. Denn auch er spürt, dass David wohl der König werden könnte und dass es seiner Familie dann sehr schlecht gehen könnte. Und er bittet tatsächlich um einen Schwur, dass David das festmacht. Wenn ich von solchen Forderungen oder Erwartungen höre oder das Gefühl habe, der andere braucht ganz viel Hilfe und ich habe die Kraft nicht oder die Zeit nicht oder was auch immer, dann geht meine Schildkröte ganz schnell auf Rückzug. Upsa, jetzt habe ich sie ausgezogen. Na gut, das eigentlich nicht, das darf nur, das geht nur vor Jesus, dieses ganz nackig werden, weil das bedeutet nämlich äußerlich den Tod der Schildkröte, wenn sie ihren Panzer abwirft. Das geht nur da. Jedenfalls ziehe ich mich dann gerne zurück Was mir irgendwann bewusst geworden ist, ist, dass es meistens gar nicht um Erwartungen und Forderungen der anderen Person geht, meines Freundes, sondern es geht um meine hohen Ansprüche an mich als Freundin. Und damit überfordere ich mich häufig. Ich kann letztlich nur das geben, was ich habe. Manchmal kann ich vielleicht auch mehr geben, aber das sagt der Ulrich nachher. Aber ich kann das prüfen, ich kann schauen, ist da noch mehr, was ich geben kann? Kann ich da über meinen Schatten springen? Kann ich meine Grenzen da erweitern oder geht das einfach nicht? Und woher kommen eigentlich meine hohen Erwartungen an mich? Muss ich die wirklich erfüllen? Ist das das, was der andere braucht? Und ich kann den anderen Jesus überlassen. Ich habe das einmal mit meinem Mann erlebt. Er hat, ich wollte unbedingt etwas mit ihm besprechen. Und er hat mich abgewehrt. Er hatte keine Zeit und keinen Nerv. Und ich war am Kochen, habe so einen Hals gekriegt, weil es mir ans Leben ging, weil ich das ganz wichtig fand. Und dann bin ich mit diesem Frust zu Jesus gegangen. Ich kann euch sagen, das war der beste Abend meines bisherigen Lebens damals. Da hat Jesus so Klartext mit mir gesprochen. Ich habe solche wichtigen und tiefen Erkenntnisse gehabt. Das war unglaublich. Und von daher können wir Gott auch zutrauen, dass da, wo wir nicht mehr können, dass er da immer noch kann und dass er dem anderen begegnen kann und ihm helfen kann, wo wir es nicht können. Das dritte ist auf der linken Seite der Stamm. Da geht's um ein inneres Wachstum. Dieser Stamm wächst immer von innen nach außen, wird dann auch dicker und geht in die Höhe. Und da geht es nicht um das Tun wie vorher, sondern um den Wert, den ich im anderen sehe. Jonathan kleidet David ein mit seiner Kampfkleidung inklusive Waffen. Und das bedeutet, er gibt ihm Schutz. Er sieht in ihm einen Kämpfer und er überlässt ihm neidlos seinen Platz an der Seite seines Vaters. Er sieht Davids Wert und er hält sich das vor Augen. Und in Sprüche 31 gibt es die gute Hausherrin, die dafür sorgt, dass alle ihre Mitbewohner warm angezogen sind, gerade für den Winter. Sie näht ihnen Kleidung. Das kann man natürlich als Äußerliches sehen, aber ich habe das mal so als Bild genommen für, wie sehe ich Menschen, packe und wie gehe ich in meinen Gedanken mit denen um? Packe ich die warm ein? Schütze ich die? Oder mache ich die nackig? Nicht nur äußerlich, dass ich mir vorstelle, dass jemand nackig ist, sondern dass ich auf ihren Schwächen innerlich rumreite. Dass da, wo ich mich vielleicht schlechter fühle, Schwächen sammle, damit ich auf diesem Treppchen, das da sich baut, höher klettern kann und ich mich wieder besser fühle. Es ist nämlich ganz schön, wenn man dem anderen etwas zu geben hat, wenn man immer ein bisschen besser ist als der andere. So mit bedingungsloser Liebe ist das so eine Sache, die wünschen wir uns einerseits, andererseits möchten wir sie ja auch immer gerne verdienen. Wie kleide ich meine Freunde in Gedanken ein? Wie sehe ich sie? Sehe ich sie wertschätzend an oder verachtend? Jonathan hat diesen inneren Blick für David. Und er sieht in David schon den König und sagt ihm das auch kurz vor dem Abschied. Er sagt, du wirst König sein und ich werde auf dem zweiten Platz sein hinter dir. Eine Freundschaft wächst und sie bringt Früchte. Und ich denke, das ist das Erbe, was wir von einer Freundschaft haben, selbst wenn sie irgendwann vorbei ist, sei es durch den Tod oder durch Trennung räumlich oder auch, weil es einfach nicht mehr weiterging. Etwas bleibt. Und im Rückblick können wir schauen, was wir bewahren wollen von diesen Früchten, die da getragen wurden. Und was ist noch zu verarbeiten? Wo muss ich mich vielleicht auch an jemanden wenden, weil Verletzungen geschehen sind? Und wo muss ich da meins für tun? David hat ein Erbe von Jonathan bekommen. Seinen Namen. Der Name ist ihm so kostbar geworden, dass er sogar einen Sohn nach ihm benennt. Und eigenartigerweise tritt ein Prophet namens Nathan nach Davids Tod auf und spricht ihm Dinge zu und sagt ihm aber auch gehörig die Meinung, wo er total Mist gebaut hat. Und er bekommt die Verantwortung oder nimmt die Verantwortung wahr für den Sohn Jonathans, Mephibosheth. Den hat es übel erwischt, als er 5 Jahre alt war. Da sind nämlich Saul und Jonathan gestorben und er war mit seiner Amme auf der Flucht, ist gefallen und seitdem gelähmt. Und David sucht ihn auf oder lässt ihn aufsuchen und holt ihn in sein Haus. Er darf jeden Tag an seinem Tisch sitzen und essen und David gibt ihm Sauls Land wieder. Ursprünglich heißt Mephibosheth, was etwas mit Scham und Schande zu tun hat, denn ein Gelähmter ist mit Schande behaftet, der hieß früher Merib Baal. Und das heißt sowas vielleicht wie, er besitzt weiten Raum und den bekommt er von David wieder geschenkt. Und interessanterweise reagiert David da vielleicht sogar unbewusst auf eine saudumme Bemerkung, die irgendjemand gemacht hat, als David Jerusalem eingenommen hat. Da wurde am Ende irgendwie dieser Spruch draus, ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht in Davids Haus kommen. Das war so eine Redewendung. Und dadurch, dass er sich über den Sohn seines Freundes erbarmt hat, weil ihm dieses Versprechen so wichtig war, hat er diese Festlegung, diesen Fluch im Grunde zerbrochen. Und ja, Gott konnte in ihm da etwas ganz Neues vielleicht auch werden lassen. Das waren die 4 Seiten. Das Vertrauen, das Tun, das Wertschätzen, der Wert und die Früchte, das Erbe einer Freundschaft. Am Ende eine Warnung. Wahrhaftigkeit ist gut, aber das, was ich in mir auf dieser Reise in mein Geheimnis, in das, was unter der Haut steckt, was ich da entdecke an Misstrauen, Überforderung, Missgunst, Verachtung und so weiter, das ist in erster Linie meins und nicht das von meinem Freund oder meiner Freundin. Und es ist nichts für ihre Ohren, es sei denn, diese Freundschaft ist unglaublich stabil, aber wir können mit dem, wo wir uns das Gewissen erleichtern wollen, den Freund unglaublich belasten. Von daher ist der Weg, das mit Jesus zu besprechen. Und wenn ich merke, das reicht nicht, ist es völlig in Ordnung, das in der Seelsorge zu besprechen oder auch eine Therapie zu machen, weil es da um das geht, was alles in mir noch nicht heil ist. Oder zumindest geht es das auch. So lege ich meine Last auf Jesus. Und Jesus kann zwischen uns stehen. Das sagt Jonathan einmal, der Herr sei zwischen dir und mir. Und wir können beten, Jesus, stell dich zwischen mich und meinen Freund oder meine Freundin. Da könnt ihr dann euren Namen einsetzen. Verbindend, versöhnend, schützend und vielleicht auch trennend. Der Freund und ich sind es immer wert, geliebt zu werden. Der Freund ist es immer wert, dass er geliebt wird. Aber es kann manchmal sein, dass ich nicht die Richtige bin, ihm diese Liebe zu geben, dass ich ja dazu schwach bin, meine eigenen Probleme habe und sagen muss, bis hierher kann ich gehen, aber nicht weiter. Das kann passieren. Vielleicht geht es meistens trotzdem irgendwie weiter, aber manchmal gibt es da auch einen Cut. Aber wenn wir diesem Menschen gerade auch innerlich sagen, geh hin in Frieden, und dieser Frieden bedeutet auf Hebräisch Shalom, da geht es um ein vollständig werden und heil werden und um eine Ganzheitlichkeit und auch einen tiefen inneren Frieden, dann schicke ich ihn an die richtige Adresse. Dann bleibt immer noch vielleicht Bitterkeit, die zu bearbeiten ist, aber dann ist da dieser Friede schon mit drin und dann kann ich den anderen immer noch in dem Licht von Jesus sehen und sehen, dass in ihm ein Schatz ist auch wenn es äußerlich Dinge gibt, mit denen ich im Moment nicht klarkomme. Ich möchte gerne, bevor es mit der Anbetungszeit weitergeht oder während das die Band kommt, euch die Gelegenheit geben, einen Moment still zu sein, mal eure Freunde in Gedanken passieren zu lassen und Jesus zwischen euch und sie zu stellen. Gerade da, wo es schwierig ist, gerade da, wo ihr eine Not habt, wo ihr euch nicht gesehen fühlt, wo ihr das Gefühl habt, es geht euch ans Leben. Jesus, stell dich zwischen uns. Verbinde uns, versöhne uns, schütze uns voreinander und bring uns in deinen Shalom, in deinen Frieden. Amen.